Super 8, das Kinomagazin.
Wir machen weiter in unserer kleinen Runde der Autorenfilme, die tatsächlich so etwas wie eine eigene Handschrift haben. Und das ist ja mittlerweile auch schon wirklich fast das Beste, was man über so einen Regisseur sagen kann, wenn er es tatsächlich schafft, seine Filme so zu gestalten, dass man schon nach wenigen Szenen wirklich das Gefühl hat, in einem ganz und gar eigenständigen Universum zu sein. Und das gelingt natürlich nicht so besonders vielen Regisseuren oder noch seltener sogar, dass ein Regisseur diesen eigenen Stil, diesen eigenen Status schon nach ganz wenigen Filmen gefunden hat. Bei Wes Anderson war das allerdings so. Schon bei Bottle Rocket und Rushmore, seinen beiden ersten Filmen, hat er diesen eigenen Stil kreiert, der heute unverwechselbar für seine Art von Kino steht. Und über seine Art von Kino wollen wir jetzt etwas intensiver sprechen. Natürlich aus dem Anlass, dass sein neuer Film, The Grand Budapest Hotel, der bereits die Berlinale eröffnet hat, jetzt auch zu uns in die Kinos kommt. Ich sag nochmal Hallo zu Patrick Wilinski. Und ja, frage dich als erstes vielleicht, das ist immer schwierig, so ein bisschen bei seinen Filmen, ich weiß nicht, wie es dir geht, im Nachhinein eigentlich nochmal konkret auf den Punkt zu bringen, worum ging es da eigentlich im Grand Budapest?
Ich habe diese Frage befürchtet. Es treten auf jeden Fall sehr viele Menschen auf. Was vielleicht interessant ist, weil er nimmt uns zum ersten Mal, und das werden wir sicherlich gleich vertiefen, Wes Anderson mit in eine Epoche, die wir relativ gut verorten können, nämlich in die 20er und 30er Jahre in ein fiktives osteuropäisches Land, Zubrowka, angelehnt an den polnischen Wodka, Zubrowka. Und wir gehen in das Grand Budapest Hotel, ein ehemals fantastischer Ort, vor allem für reiche ältere Damen, die sich dort zusammen mit dem legendären Concierge Gustav Asch vergnügt haben. Und dieser Gustav wird am Beginn des Zweiten Weltkrieges mit einem Erbe einer älteren Dame beglückt und will es natürlich einheimsen, doch im Nacken steht ihm eine sehr wütende und zum Teil auch schon faschistische Verwandtschaft, die ihn dann natürlich durch die halbe Welt beziehungsweise durch halb Europa jagt. Und The Grand Budapest Hotel ist nochmal gesagt in der Hinsicht interessant, weil Wes Anderson sein sehr hermetisches Universum öffnet für die Zeitgeschichte, nämlich für die Zeit des Zweiten Weltkrieges und guckt, wie der Faschismus in Europa Fuß fasste. Und das ist in seiner bunter, süßen, zuckerhaft verspielten Welt schon ein sehr interessanter Konflikt gewesen.
Würdest du sagen, dass es trotzdem ein typischer Wes Anderson-Film ist, selbst wenn er jetzt zum ersten Mal so ein bisschen sich einem historischen Thema widmet? Weil ich finde, eigentlich ist dieser Kontext schon fast wieder so sehr karikiert, dass man das im Grunde genommen auch schon teilweise wieder ausblenden könnte für diesen Film. Denn es ist da eigentlich schon eher wieder so ein bisschen in dieses, ja, da ist diese Figurenkonstellation, die er auf seine Reise begibt. Wir sind wieder im Zug unterwegs, natürlich bei ihm, was ganz häufig vorkommt. Wir haben diese komischen Konstellationen von Figuren, die teilweise so ein bisschen aneinander vorbeireden, ohne sich wirklich miteinander zu unterhalten. Wir haben auch diese klassischen Kamerabewegungen, die viele seiner Filme ausmachen, dass die Kamera neben dem Protagonisten hergleitet, manchmal einfach stehen bleibt, sich spontan für eine ganz andere Szene entscheidet. All diese Elemente sind immer wieder vorhanden, auch das Grelle und das Bunte, die witzigen Dialoge, sodass man eigentlich am Ende sagen könnte, es ist doch wieder ein ganz klassischer Wes Anderson.
Ja, du hast ja schon gesagt, von der formalen Perspektive haben wir alle Elemente eines Wes Anderson-Films vorhanden. Und die Spannung oder sagen wir mal die Disharmonien, die hier entstehen, und ich habe das schon als Disharmonie empfunden, ist, dass er diese Welt, die du ja gerade beschrieben hast, die funktioniert ja für sich genommen. Man denkt ja, ja, ist halt Amerika oder ist halt irgendwie so eine Insel oder wie bei Moonrise Kingdom irgend so ein kleiner Vorort von Rhode Island. Das ist irgendwie in dieser Welt, in der wir jetzt leben, verankert, aber es ist doch das Universum und der Kosmos von Wes Anderson. Ich finde es schon spannend zu sagen, ich zeige jetzt Zeitgeschichte. Und es gibt in diesem Film einen Verwandten, der diesen Gustav verfolgt. So ein Onkel, oder ich glaube, der ist ein Onkel mittlerweile, weiß ich es auch nicht mehr, wird gespielt von Willem Dafoe. Und das ist schon so eine Nazi-Scherge, wie es in den härtesten Nazi-Filmen nicht zu sehen gibt. Also er spielt so einen Mörder, ja, in so einem schwarzen Lack- und Ledermantel. Da ist plötzlich ein Horror und ein Grauen in dem Film, den wir so aus Wes Anderson-Filmen nicht kennen. Aber durch diese Überzeichnung, fand ich, hat das ja dann doch was sehr Fassbares bekommen.
Aber mich hat die Figur eher an den Eisenbeißer aus den James-Bond-Filmen mit Roger Moore erinnert in seiner Art und Weise. Ja, diese komischen Zähne, dieses nichtssagende Auftreten. Ich fand ihn eigentlich schon fast wieder so überzeichnet, dass ich den gar nicht richtig ernst nehmen wollte.
Doch, ich fand, der hat einen gewissen Grusel und ein gewisses Grauen versprüht. Und ich glaube, das ist das Maximum an Horrorfilmen, das wir von Wes Anderson erwarten können von ihm. Aber die Frage, die du stellst, ist natürlich relevant. Und ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich sagen, es ist eher eine Versuchsanordnung eines Wes Anderson-Films geworden. Es fällt mir schwer, das wirklich zu konkretisieren, weil du hast natürlich viele Witze. Tilda Swinton spielt eine alte Frau bis zur Unkenntlichkeit mit einer Maske belegt und einem Toupet. Es gibt wirklich diesen Stellenschnitte, diese schönen Dolly-Shots, diese Kamerafahrten, die ich wirklich exzellent finde. Und man sollte sagen, da sind sich lustigerweise Lars von Trier und Wes Anderson diesmal sehr ähnlich. Es ist wieder ein Film, der auf einer Rückblendenstruktur basiert. Ja, also es ist in der Jetztzeit, dieses Hotel ist heruntergekommen. Und der ehemalige Lobbyboy erzählt einem Journalisten, gespielt von Jude Law, in der interessantesten Jude Law-Rolle, glaube ich, seit 100 Jahren, ich weiß nicht, was Jude Law bislang gemacht hat, die Geschichte dieses Hotels, und wir erfahren das alles in Rückblenden. Und durch diese Rückblendenstruktur, muss ich sagen, hatte The Grand Budapest Hotel etwas Monotones, weil irgendwann war das auch nur noch eine Aneinanderreihung von Gags, die für sich genommen lustig waren, aber du hast ja gemerkt, okay, diese Sequenz, diese Rückblende beinhaltet 10 Gags und die sehen wir uns jetzt alle an. Und dadurch, dass es natürlich so eine Fluchtveranstaltung wird am Ende, sie fliehen aus dem Laden in das Gefängnis, aus dem Gefängnis raus natürlich, in den Zug, aus dem Zug dahin und wieder zurück, hatte das was von einem Stationendrama, das dann auch ein bisschen Zeit gefressen hat und dann auf die Länge, wie gesagt, so eine gewisse Monotonie hatte.
Mir ging es sehr ähnlich, muss ich sagen, und es ist aber auch ehrlich gesagt ein Gefühl, was ich nicht zum ersten Mal bei einem Wes Anderson-Film habe. Ich habe ja ein gewisses ambivalentes Verhältnis. Viele seiner Filme finde ich ganz großartig, bei denen, auf die würde ich nichts kommen lassen, und dann gibt es zwischendrin auch immer so Filme, die bleiben auf eine gewisse Art und Weise so unnahbar. Sie sind sehr unterhaltsam, sie ziehen mich auch auf eine gewisse Art und Weise an. Ich mag die Art und Weise, wie er seine Filme künstlerisch gestaltet, aber wenn ich an die Seherfahrung von den Tiefseetauchern zurückdenke oder selbst auch an Darjeeling Limited, das sind so Filme, die sind angereichert mit Anspielungen auf kulturhistorische Zusammenhänge, auf bestimmte Figurenkonstellationen. Wenn sich mir die alle nicht immer hundertprozentig erschließen, macht er es einem manchmal ein bisschen schwer, seine Filme wirklich hundertprozentig zu mögen. Nicht immer kommen einem die Figuren so nah, wie ich es mir manchmal wünschen würde, und beim Grand Budapest Hotel war es eben auch so. So wirklich nah sind mir diese Figuren nicht gekommen. Gerade im Vergleich zu seinem Vorgängerfilm, zum Moonrise Kingdom, den ich geliebt habe, für die beiden jungen Darsteller, die er da gefunden hat, um mir diese Coming-of-Age-Geschichte auf so skurrile Art und Weise vor dem Hintergrund der ganzen Pfadfinder dort auf der Insel zu erzählen, den fand ich wirklich fantastisch. Und im Vergleich dazu ist The Grand Budapest Hotel, finde ich, schon ein deutlich schwächerer Film geworden.
Ja, woran das liegt, kann ich jetzt nicht sagen. Also es ist schwer, einem Regisseur vorzuwerfen, dass er sich nicht mal weiterentwickeln soll. Ich weiß nicht, Emir Kusturica ist zum Beispiel so ein Fall, da kann ich irgendwie die Filme nicht mehr sehen, weil ich warte nur auf den Moment, bis die erste Katze durchs Bild fliegt und dann gehe ich wieder raus. So. Und bei ihm ist es natürlich so, dass er sich wiederholt, aber ist nicht ein Teil dessen, warum er so eine große Fanbase hat, nicht auch der Grund, dass er halt so einen unverkennbaren Stil hat. Und ich habe vor mir liegen, das ist vielleicht interessant für unsere Hörer, die Wes Anderson lieben, die müssen sich das importieren lassen, aber es geht ja durch einschlägige Online-Portale. Das erste große Wes Anderson-Buch, und wenn ich sage groß, dann ist das schon mal sehr groß, weil es sehr großformatig ist. Es ist sehr schwer, es ist so ein Coffee-Book und es ist verfasst von Matt Zoller-Seitz, der zu jedem Wes Anderson-Film nicht nur tausende Bilder aufgetrieben hat, auch Jugendbilder, wo er mit Owen Wilson auf dem College war und in der Universität und dort schon in Texas, quasi sein Dandy-Tum, denn Wes Anderson ist so ein Dandy, trägt gerne weiße Anzüge, gibt sich sehr still und leise, könnte seine eigene Figur aus seinem eigenen Film sein. Und dieses Buch ist dahingehend sehr interessant, dass es nochmal alle Filme Revue passieren lässt in sehr genau angegebenen Interviews. Also da steht das 1190-Wort-Essay, wird gefolgt von dem 2390er-Interview. Und du merkst in diesem Buch, wenn du es mal durchblätterst und durchliest, dass es Anderson ganz häufig darum geht, seine 5 großen Vorbilder zu bedienen. Und das finde ich mutig und das würde ihn meiner Meinung nach zu einer Art Autorenfilmer dann doch sehr stark herausragen lassen. Also seine Vorbilder sind nicht nur Filme wie Martin Scorsese, Richard Lester, Mike Nichols, ja, sondern vor allem literarische Vorbilder. Ein ganz großes Vorbild sind die Bücher von J.D. Salinger. Und ja nicht Der Fänger im Roggen, sondern Zoe, das zweite Buch von ihm. Und da merkst du natürlich, dass diese Coming-of-Age-Sache alle Figuren betrifft. Denn selbst ein Bill Murray, der in jedem seiner Filme vorkommt, ist ein nicht in die Pubertät gekommener Jugendlicher. Also dieser Rückgriff auf die Peanuts, ja, auf diese Serie der kleinen Strolche von Charles M. Schulz gemacht, ist auch immer wieder präsent. Und ich muss sagen, er bewegt sich in seinem Kosmos sehr sicher, auch in The Grand Budapest Hotel. es kann sein, dass wir das nicht alle so gut empfinden, aber ich muss ihm immer wieder großen Respekt dafür zollen, dass er es in einer Zeit geschafft hat, wo alles gleich aussieht, wo alle Superhelden von Marvel gleich aussehen, 3D, 2D, egal, hat er einen Stil, nein, eine Welt geschaffen, die nach ihren eigenen Regeln funktioniert. Und es ist ganz schwer, an einen Filmemacher zu denken, der das neben ihm zurzeit praktiziert. Er ist quasi ein Comiczeichner, der im Film arbeitet. Also er hat wirklich eine eigene Welt geschaffen, einen Kosmos, der so feinfühlig ist. Also ich kann da nur Herr der Ringe zitieren, beziehungsweise Star Wars, der auch so darauf basiert, dass es so viele kleine Einzelheiten gibt und Geschichten, die im Hintergrund spielen und Monster und einen visuellen Reichtum, den ich einfach so nicht kenne. Oder irre ich mich da? Und dann verzeihe ich ihm natürlich so kleine Missgriffe, wobei ich sagen muss, die Tiefseetaucher fand ich sehr gut.
Von Missgriffen würde ich ja gar nicht sprechen. Ich finde ja immer noch, dass es reizvolle Filme sind, aber natürlich unterscheiden die sich auch in Nuancen, wie groß er es vielleicht irgendwie schafft, auch über seinen eigenen Mikrokosmos irgendwie noch ein bisschen was darüber hinausgehend zu erzählen und dann vielleicht auch Leute abzuholen, die nicht einfach nur Teil seines eigenen Universums geworden sind. Ich würde auch sagen, es ist schwierig, einen Filmemacher zu finden heutzutage, der einen genau so in sich geschlossenen Mikrokosmos sich zusammengebastelt hat und diesen Mikrokosmos eben eigentlich schon hatte, als er angefangen hat als Filmemacher. Denn das war ja alles wirklich am Anfang schon da. Wenn man sich Rushmore nochmal anschaut, dann ist das ein so eigentlich schon fertig ausgereifter Film von einem damals noch unglaublich jungen Regisseur gewesen, dass man sich tatsächlich darüber wundern kann, woher eigentlich diese feste Handschrift eigentlich von Anfang an bei ihm gekommen ist.
Ja, also wie gesagt, seine Vorbilder sind ja vielfältig. Literatur, Musik, Comics und das fließt da alles rein. Ja, es ist jetzt die Frage, wie verfahren wir mit Wes Anderson? Das meine ich ganz ernsthaft. Das hört sich jetzt so an. Er darf natürlich Filme machen, wie er sie machen möchte. Ich glaube aber, dass der Versuch, sich zu öffnen auf die Zeitgeschichte, wie jetzt mit dem Zweiten Weltkrieg, ihm nicht so gut getan hat, auch inhaltlich nicht gut getan hat, visuell auch nicht wirklich gut getan hat. Will er sich jetzt weiterentwickeln oder verfolgt er den Weg, den er mit Moonrise Kingdom angeschlagen hat, zu sagen, ich bleibe in meinem Universum und verdichte es aufs Maximum? Denn ich hatte ja so die Idee, dass Moonrise Kingdom fast wirklich nur noch was für Eingeweihte ist, weil diese Emotion, die da hinkommt, ist so kondensiert, funktioniert nur in diesem Dampfkochtopf von Wes Anderson, dass wenn er da jetzt die Luft rauslässt und plötzlich ein Geschichtsbuch reinwirft, dass das langweilig wird. Also ist die Frage, er riskiert natürlich mit dem einen Weg, dass er Fans verliert, mit dem eröffnet er sich natürlich andere Publikumsschichten, die sagen, ach guck mal, Zweiter Weltkrieg, Geschichte, Verarbeitung, bla bla bla. Ja, ist die Frage, was er macht. Also ich glaube, ich werde mir natürlich die nächsten ansehen, aber ich würde ihm wünschen, dass er sehr konsequent jetzt geht und nicht mehr wirklich hadert. Ich glaube, er hadert zurzeit.
Ich bin mir gar nicht so sicher. Wenn man die Interviews mit ihm liest, hat man ja eigentlich das Gefühl eines so in sich ruhenden Künstlers, der da so vor einem steht und der auch gar nicht so sehr mit sich selbst irgendwie aushandeln muss. Ist das jetzt der richtige Weg oder ist das jetzt der falsche Weg, den man irgendwie geht? Ich meine, er hätte zuletzt gesagt, er will sich gewissen Genreaspekten gegenüber ein bisschen stärker öffnen, dass er mal Lust hätte, irgendwie sowas Richtung Western oder so zu machen, wenn er das schafft, sein eigenes Universum irgendwie sogar auch in das Genre-Kino zu exportieren. Da könnte zumindest was sehr Spannendes dabei rauskommen, weil wenn er immer nur wieder bei diesen Figurenkonstellationen verharrt, wie wir sie mittlerweile halt irgendwie aus vielen seiner Filme kennen, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass sich das vielleicht irgendwann mal erschöpft und dass es dann wirklich nur noch so der engste Kreis der Wenderson-Jünger ist, die sich diese Filme anschauen und die dann sie wirklich ganz, ganz großartig finden. Aber momentan hat er ja den Status eines Regisseurs, er macht einen neuen Film und er kann sich sicher sein, wer auch immer, jemand wird ihn einladen, er wird ein Festival damit eröffnen, die Leute werden ihn zu Füßen legen. Er macht den roten Teppich voll mit all den Schauspielern, die freiwillig bei ihm mitspielen und wahrscheinlich jetzt schon Schlange stehen, um irgendeine kleine Nebenrolle in seinem nächsten Film zu ergattern. Also ich glaube, da müssen wir uns keine großen Sorgen drum machen. Der nächste Wes Anderson-Film kommt ganz bestimmt, auf den freuen wir uns auch jetzt schon und raten auf jeden Fall auch allen, ins Kino zu gehen, zum Grand Budapest Hotel, selbst wenn es jetzt nicht das absolute Meisterwerk von Wes Anderson ist. Ein großartiger Film ist es allemal.
Ja, genau.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.